Ja, was ist das für ein Text, für eine Predigt am Sonntagmorgen? Also das könnte ja fast schon so in einem Roman von C.S. Lewis oder Tolkien stehen, so ein Fantasy-Roman. Ich weiß ja nicht, an welcher Stelle ihr ausgestiegen seid. Das war ja so ein bisschen, gab ja Versuche hier, das auch darzustellen, bildlich darzustellen, was der Text hier aussagt aus der Offenbarung des Johannes oder die Johannes uns weitergegeben hat. Also vier Wesen, okay, das kann man sich noch vorstellen, mit Augen überall ist schon schwierig, mit sechs Flügeln, das wird noch anstrengender, mit sechs Flügeln, die überall Augen haben, also da, glaube ich, steigen wir alle irgendwann aus und sagen, was ist das, was soll das? Und ja, ich kann auch heute Morgen diesen Text jetzt nicht in allen Einzelheiten auslegen. Ich weiß nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, so viel Zeit habt ihr nicht mitgebracht, das geht nicht. Für manche ist dieser Text wie so verwirrend wie eine Landkarte oder eine Straßenkarte mit lauter Wegen und Gassen und Häusern und nochmal Wegen und Autobahnen und man hat keinen Durchblick. Ich versuche heute mal die Hauptstraßen in diesem Plan aufzuzeigen. Die Nebenstraßen lassen wir einfach mal weg und dann gehen wir da hoffentlich gut durch. Johannes hat hier einen Blick in die Welt hinter den Kulissen. Er sieht etwas, aber er ist nicht in Trance. Das denken ja manche. Der hat sich irgendwie da einsam auf seiner Insel, wo er war, hat er sich vielleicht irgendwie in Trance getanzt und war dann hin und weg. Oder vielleicht hat er irgendwelche Substanzen genommen, dass er da seltsame Sachen gesehen hat. Das war nicht der Fall. Das heißt hier, der Heilige Geist hat das gemacht und in einem Augenblick hat Johannes das gesehen. Er war in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit. Er hatte die Möglichkeit, sozusagen hinter die Kulissen des Universums zu schauen. Ich möchte das mal so dramatisch ausdrücken. Aber wie beschreibt man das Unbeschreibliche? Wie soll man das bitte tun? Und Johannes versucht hier viele Vergleiche auch herzubringen. Wir haben das schon gesehen. Da ist ein Edelstein, ein Diamant, natürlich ist Gott kein Edelstein, aber das ist so die beste Beschreibung. Da ist ein Regenbogen, der gleichzeitig leuchtet wie Smaragde. Also Smaragde sind grün, die leuchten grün. Ein grüner Regenbogen, was ist das? Ja, man kann es schwer begreifen. Wahrscheinlich hat der Regen, meint er die Form des Regenbogens und das Leuchten von Smaragden. Also Dinge, die wirklich schwierig sind. Er stellt es so dar, wie es ihm erscheint, wie er das irgendwie ausdrücken kann. Ob das jetzt genau so ist, wie es da steht, möglicherweise nicht. Das sind einfach nur Beschreibungen von etwas, was wir eigentlich mit unserer menschlichen Sprache gar nicht ausdrücken können. Denn es geht hier um die unsichtbare himmlische Welt Gottes. Und es gibt auch viele Zahlen, die da immer wieder vorkommen und meistens haben die auch eine symbolische Bedeutung. Das ist also wirklich ein ganz besonderer Text. Und wenn wir hier auch sehen, wie am Anfang so eine Tür, die da oben so in den Wolken war, das steht so nicht, dass sie in den Wolken war, sie war einfach oben, aber mit oben ist nicht da oben gemeint, da wo die Wolken sind. Das ist ja auch nicht der Ort, wo Gott wohnt. Also da haben es die englisch sprechenden Länder etwas einfacher, die unterscheiden zwischen dem Lufthimmel, da wo die Flugzeuge fliegen und wo die Satelliten kreisen, das nennen sie Sky, und den Ort, wo Gott wohnt, diesen Himmel, den nennen sie Heaven. Im Deutschen haben wir diese Beschreibung nicht. Aber ich möchte mal sagen, Johannes guckt in eine andere Dimension. Die ist weder oben noch unten, noch rechts, noch links, noch weit weg. Sie ist überall. Denn Gott ist allgegenwärtig. Er ist da. Immer und überall und zu jeder Zeit. Bibelausleger sind sich bei diesem Text nicht immer so ganz einig. Sieht Johannes jetzt hier die Zukunft? Oder sieht er auch schon die Realität, das, was jetzt da ist? Was jetzt gerade in diesem Augenblick parallel zu unserer Welt passiert? Für meine Predigt heute ist das gar nicht so entscheidend. Ist das jetzt Zukunft oder ist das Gegenwart? Denn bei Gott spielt Zeit keine Rolle. Er hat die Zeit geschaffen. Und dieser Blick in diese andere Dimension, dieser Blick zeigt uns etwas von der Wesensart Gottes, wie Gott ist. Und Gott ändert sich nicht. Gott ist der, der war, der ist und der sein wird. Der ewig Sein. So stellt er sich auch Mose vor bei diesem brennenden Dornbusch. Das heißt, ob das jetzt alles zukünftig genauso ist und dann auch in irgendwelchen Abläufen, wann das genau sein wird, darum geht es mir heute gar nicht. Es geht mir darum, dass wir diesen Blick in den Himmel mal aufnehmen, aufsaugen und so ein bisschen davon verstehen, von diesem Wesen Gottes, was da alles so vermittelt wird, wie Gott ist. Das ist die Zukunft. Das ist richtig für uns. Denn wir sind ja noch nicht im Himmel. Wir werden einmal im Himmel sein. Das ist unsere Hoffnung, die wir an Jesus Christus glauben. Für uns ist es die Zukunft. Aber gleichzeitig hat diese Zukunft, dieser Himmel, den es ja real jetzt schon gibt in einer anderen Dimension, hat Auswirkungen auf unser Leben. Der bricht auch immer wieder in unser Leben rein. Gerade jetzt so in diese Jahreszeit, wenn man so die Bäume anschaut, dann denke ich mir immer so, ja, der Sommer kommt. Es wird langsam, überall liegt so ein grüner Schimmer über den Wäldern und wir wissen ganz genau, das sind die untrüglichen Anzeichen, der Sommer wird kommen. Jetzt haben wir teilweise noch Bodenfrost, nachts ist es kalt, vor wenigen Wochen hat es ja noch richtig geschneit. Und dann denkt man, oh Mist, der Sommer kommt doch nicht. Nee, das denkt kein Mensch. Da sind zwar noch irgendwelche Auswirkungen, die hier sind, aber wir wissen, der Sommer kommt. Der lässt sich nicht aufhalten, die Zeichen sind da. Der Sommer bricht schon zeitweise so in unsere Zeit hinein. Und so kann man das vielleicht auch so ein bisschen mit dem Himmel, mit dem Reich Gottes beschreiben. Ja, es ist Zukunft. Aber es hat schon jetzt Auswirkungen auf unser Leben. Wir werden das einmal mit unseren eigenen Augen sehen. Aber wir dürfen es jetzt schon erleben. Jesus selber drückt das einmal so aus mit den Worten, es kommt die Zeit und ist schon da. Oder in der Theologie nennt man das ein schon jetzt und noch nicht. Es wird kommen. Wir beten ja auch im Vater unser, dein Reich komme. Nicht irgendwann. Dass Gottes Reich irgendwann kommen wird, das ist völlig klar. Aber dein Reich komme jetzt, in unser Leben, heute. Das ist eigentlich das, was wir in diesem Gebet aussagen. Und deswegen hat das, was wir hier sehen, hat auch etwas mit uns heute zu tun, wie wir heute sind. Ich möchte uns heute herausfordern, mal unsere Blickrichtung zu ändern. Und unser Leben nicht nur aus der jetzigen Position betrachten, wo wir gerade drin stecken, sondern mal vom Ende her zu betrachten oder besser gesagt vom Ziel her zu betrachten. Unser Leben vom Himmel aus mal zu sehen und diesen neuen Blick zu bekommen. Was sieht Johannes? Johannes sieht einen Thron und auf dem Thron sitzt einer und das wird deutlich, dieser einer, das ist Jesus oder das ist Gott. Gott sitzt auf dem Thron, so muss ich das sagen. Er wird beschrieben mit einem Diamanten, der rot leuchtet. Er ist kein Diamant, aber das ist eben die beste Beschreibung. Da geht Licht von aus. Das ist ein herrlicher Anblick scheinbar. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ein Diamant steht ja nicht nur für äußerliche Schönheit, sondern Diamanten stehen ja auch für Reinheit, für Echtheit. Und auch das sagt wieder etwas aus, wie Gott ist. Durch und durch rein, durch und durch echt. Da ist nicht nur eine schöne Fassade, das sieht nicht nur gut aus. Wir kennen das vielleicht von manchen Shows im Fernsehen. Und glaubt mir, wenn man hinter die Kulissen sieht, dann sieht das da ganz anders aus. Das sieht vorne gut aus, wenn es richtig beleuchtet wird und ordentlich an den Drehreglern gedreht wird, sodass die Bildqualität so aussieht, dass es schön erscheint. Aber hinter den Kulissen ist meistens nur Pappe oder auch gar nichts. So ist Gott nicht. Gott ist wie ein Diamant. Insofern passt die Beschreibung, auch wenn Gott kein Diamant ist. Aber er beschreibt sehr trefflich diese Wesenseigenart Gottes. Dieser Mensch oder dieser Gott, der da auf dem Thron sitzt, dieses Wesen, so sagt es ja Johannes, der sitzt da nicht einfach rum. Das würden wir vielleicht in unserer westlichen Kultur sagen, da ist Sitzen eher so ein Ausdruck von Trägheit, von Faulheit. Wir sagen ja auch, was sitzt du da so dumm rum? Steh mal auf und mach was, geh mal arbeiten oder so. Aber wir haben ja ein orientalisches Bild, eine orientalische Beschreibung. Und da ist Sitzen ein Zeichen von Würde, von Autorität. Wer sitzt, ist sozusagen der Mensch, der da drüber steht, der Patriarch in der damaligen Zeit. Also wenn Johannes dieses Bild von einem Thron sieht, wo Gott auf dem Thron sitzt, dann ist das an sich, allein dieses Bild schon, blend mal alles andere aus, allein dieses Bild, das ist schon der Hammer, was da eigentlich ausgesagt wird. Es gibt einen Thron im Himmel und da ist ein Herrscher und der Herrscher herrscht. Gott hat die Welt nicht sich selbst überlassen. Er hat sie nicht einmal geschaffen und dann gesagt, und jetzt seht mal zu, wie ihr fertig werdet. Ich ziehe mich zurück. Und irgendwann, wenn ihr alles kaputt gemacht habt, dann komme ich wieder und dann mache ich alles neu. Er ist jetzt schon da. Er hat jetzt schon alles in der Hand. Es stimmt, man sieht da auch 24 andere Throne, da werde ich gleich näher was zu sagen. Aber diese 24 anderen Throne sind kreisförmig um den einen Thron in der Mitte angeordnet. Da sitzt alle Macht, von da geht alle Gewalt aus. Das heißt, wir haben im Himmel einen Thron, kein Gegenthron, kein Gegenspieler Gottes, mit dem Gott da auf Augenhöhe kämpft. Es gibt nur einen Thron, es gibt nur ein Machtzentrum, kein philosophisches Yin und Yang, kein Gut und Böse, was sich unterm Strich irgendwie ausgleicht, sondern Gott sitzt auf dem Thron und er herrscht. Und das ist so die erste und vielleicht wichtigste Aussage, die wir mitnehmen können, auch in schwierigen Zeiten, gerade in schwierigen Zeiten. Es ist ja kein Zufall, dass dieses Wort in der Offenbarung steht. In der Offenbarung des Johannes, da steht viel über Katastrophen, über schwierige Zeiten. Aber genau deswegen ist dieser Blick, wie wir es im Trainingscenter genannt haben, dieser Blick nach oben wichtig. Dieser Blick in die Realität Gottes. Damit wir nicht an den Zuständen, die wir jetzt erleben oder die da sind, verzweifeln. Sondern immer diesen Blick auf Jesus haben, auf Gott haben. Der herrscht im Himmel. Er hat die Kontrolle. Auch wenn es zeitweise nicht so scheint. Wir würden sagen, Gott, warum tust du nichts? Warum greifst du nicht ein? Warum änderst du nichts? Mach doch Klack und die Pandemie ist vorbei. Aber er herrscht auf dem Thron und er macht auch keine Fehler. Am 9. Dezember 1968, dem Abend vor seinem Tod, telefonierte der evangelische Theologe Karl Barth mit seinem Freund Eduard Tönnesen und gab ihm als Vermächtnis mit: Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber von ganz oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen. Keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Wie geht es dir zurzeit? Ist es für dich zurzeit gerade ein bisschen schwierig? Vielleicht auch gerade wegen Corona. Und jetzt kommen vielleicht noch Verschärfungen und Ausgangssperre. Deprimiert dich das? Macht dich das platt? Dann guck mal nicht zu sehr auf das, was hier gerade passiert, was ist, sondern richte den Blick, wie Johannes uns ihn zeigt, in den Himmel. Und dann siehst du Gott, der auf dem Thron sitzt und der regiert. Die Offenbarung war damals für die ersten Christen niemals als Drohbuch verstanden worden. So eine Drohung vor all den schlimmen Katastrophen, die kommen werden. Sondern die ersten Christen verstanden die Offenbarung immer als Trostbuch. In schwierigen Zeiten. Was sieht Johannes weiter? Er sieht jetzt diese, habe ich schon erwähnt, diese 24 Throne um den einen Thron in der Mitte herum angeordnet. Und auf diesen 24 Thronen sitzen 24 Älteste. Und diese 24 Älteste haben Kronen auf dem Kopf oder anders ausgedrückt auch Siegeskränze. Ein Siegeskranz, das bedeutet, die haben irgendwas gewonnen. Die Bibel nennt sowas auch Überwinder. Die haben überwunden, die haben etwas Schwieriges erlebt, eine schwierige Zeit hinter sich und sie haben gewonnen, sie haben den Lauf vollendet, sie haben jetzt einen Siegeskranz und sie regieren, sie sitzen ja auf Thronen, sie regieren mit Gott gemeinsam. Auch die Zahl 24, die kommt nicht von ungefähr. Ich habe gesagt, die meisten Zahlen in der Offenbarung, die kann man symbolisch verstehen. 24 setzt sich zusammen aus 2 mal 12. Und bei 12, da klackert es bei manchen Christen schon, selbst bei Leuten, die im Kindergottesdienst waren. Ja, wir haben mal was gehört von den 12 Kindern von Jakob. Ja, man erinnert sich noch an die Zeit, wo sie dann sich gestritten haben mit Josef, wo die nach Ägypten mussten. So diese Söhne waren das. Oder die 12 Stämme Israels, die dadurch entstanden sind. Oder 12 Apostel, dann in der ersten Gemeinde oder in der ersten Christenheit, als das alles anfing. Und so drückt 2 mal 12 eigentlich die Zahl, die völlige Zahl des Volkes Gottes aus. Das Volk Gottes bestehend aus gläubigen Juden und aus gläubigen Heiden, wie wir das sind. Und die sind hier vertreten und die regieren mit Gott. Und das ist interessant. Das scheint eine Wesensart Gottes zu sein. Gott hat zwar alle Macht von ihm, das heißt, wir haben das auch gerade gelesen oder gehört, da sind Blitze und Donner, die vom Thron ausgehen. Das steht für Autorität, für Macht, für Einfluss. Aber Gott herrscht nicht wie ein Tyrann, schleudert seine Blitze so auf die Erde, wie sich früher die Menschen den Thor vorgestellt hatten, den Gott des Donners oder so. Sondern Gott hat die Art, dass er Menschen an seiner Regierung, an seiner Macht beteiligt. Gott überträgt Verantwortung. Das hat er schon ganz am Anfang gemacht, als er diese Welt geschaffen hat. Nachdem diese Welt erschaffen wurde, überträgt er den Menschen die Verantwortung für diese Erde. Und er macht es auch später. Das heißt, Gott sagt nicht, ich herrsche, sondern ich nehme dich mit hinein. Gott überträgt jedem von uns Verantwortung. Du hast Verantwortung für dein Leben, ob du das willst oder nicht, ob du die Verantwortung wahrnimmst oder nicht, aber du hast sie. Gott hat dir diese Verantwortung gegeben. Die Verantwortung für dein Leben haben nicht deine Eltern. Egal, was du in deiner Kindheit erlebt hast oder wie sie dich geprägt haben. Natürlich sind wir alle geprägt, wir haben alle gewisse Dinge übernommen. Aber verantwortlich für dein Leben bist du selber. Schieb die Verantwortung nicht auf deine Eltern. Auch dein Partner ist nicht für dein Leben verantwortlich. Deine Freunde oder dein Pastor, dass du auch Jahr genug Bibel liest oder Gott auch gut kennst. Du bist verantwortlich. Auch dein Chef, bei dem du arbeitest, ist nicht für dein Leben verantwortlich, sondern du. Und das kannst du übertragen auf vieles. Auch in der Gemeinde gilt das. Du hast Verantwortung in der Gemeinde. Nimmst du sie auch wahr? Gott möchte nicht, dass du nur Zuschauer bist. Gott möchte nicht, auch wenn wir jetzt gerade Corona haben, sorry an alle, die da zugucken, Gott will aber nicht, dass ihr immer nur zuguckt, zu Hause sitzt und zuguckt, sondern Gott möchte, dass ihr mitmacht, mit dabei seid, mit Verantwortung übernehmt. Das ist nicht, damit der Laden hier läuft, damit der Verein funktioniert, sondern das ist eine Wesensart Gottes, Menschen an seiner Macht zu beteiligen. Wir sehen das in diesem Bild, dass es in Zukunft im Himmel so sein wird. Er hat es am Anfang der Erde gemacht. Das ist ein Prinzip Gottes. Wie lange willst du warten? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Entscheidung ist, zu warten, bis wir irgendwann mal im Himmel sind und dann mit ihm herrschen werden. Das fängt hier schon an. Das üben wir hier schon ein. Fang an, Verantwortung zu übernehmen. Für dein Leben, für die Gemeinde, für all die Dinge, die notwendig sind, schon hier auf der Erde. Johannes beschreibt dann hier ein gläsernes Meer. Also wie groß muss dieser Thronsaal eigentlich sein, wenn da ein ganzes Meer reinpasst? Und wenn man genau liest, steht auch nirgends in der Offenbarung, nirgends in diesem Text irgendwas von einem Saal. Johannes sieht einen Thron. Ich glaube, ein Saal, der würde das gar nicht fassen können, die Größe Gottes, die Weite Gottes. Also einigen wir uns darauf, wenn ich auch das selber so Thronsaal genannt habe, dann ist das ein Thronsaal, wo du die Enden nicht sehen kannst. Du siehst die Wände nicht, es gibt keine Wände, der ist grenzenlos. Und dieses riesige kristallene Meer, das macht das so ein bisschen deutlich, welche Größe, welche Weite bei Gott ist. Und auch das ist eine Wesensart Gottes. Bei Gott ist Größe, ist Weite und er führt uns in die Weite. Gott führt dich in weiten Raum. Auch das ist Gottes Wesen. Die Psalmisten drücken das folgendermaßen aus. In Psalm 57 heißt es, denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Oder Psalm 31, du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben, weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Von dieser Größe, von dieser Weite ist in unserem Leben manchmal nicht viel zu sehen. Manchmal fühlt sich unser Leben an wie in einem Keller, nicht wie in einem Thronsaal. Es ist klein, es ist eng, es ist schwierig und manche leben auch ihr Christsein so. Christ zu sein ist anstrengend, macht keinen Spaß, ist schwierig. Wir beißen halt die Zähne zusammen und irgendwann wird alles besser. Obwohl Jesus selber gesagt hat, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber so leben viele Christen nicht. Sie leben so, als wenn die Last von Jesus unglaublich schwer ist. Es drückt sie runter, sie leben wie in einem Keller. Viele Christen denken, eigentlich verpasse ich was in meinem Leben. Ich muss mich ja an Gottes Gebote halten. Kein Sex vor der Ehe. Wer macht das denn heute noch? Zu allen Leuten freundlich sein, sogar zu unseren Feinden. Sich nicht ständig besaufen, sich um Arme und Schwache kümmern, täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist so klein machen, so runterdrückend. Es gibt scheinbar eine riesige Kluft zwischen unserem Leben hier und diesem Thronsaal Gottes, den wir da gerade auch angedeutet so in den Bildern gesehen haben. Aber Größe und Weite ist Gottes Wesensart. Und wenn wir meinen, dass die Gebote Gottes uns klein machen, uns in die Enge führen, dann haben wir irgendwas falsch verstanden. Dann läuft da irgendwas schief. Dann halten wir uns vielleicht an die Gebote, aber in einer unguten Gesetzlichkeit. Wir halten die Gebote so und leben wie in einem Keller. Wir preisen Gott zwar, aber es wirkt so, als wenn unser Lobpreis von den kalten Kellermauern einfach so abprallt und nicht irgendwie großartig aufsteigt. Es ist irgendwie, wir sind nicht im Thronsaal. Wie kann denn das gehen? Ich habe ja gesagt, auch am Anfang der Predigt, der Himmel ist zwar noch vor uns, es ist die Zukunft, aber er hat Auswirkungen auf unser Leben hier und jetzt. Gottes Reich wird kommen und ist schon da und fängt schon an. Es fängt schon bei uns an, in unserem Leben, in unserem Herzen. Das Eurocamp, das letzte, 2016, das hatte den Titel Now, but not yet. Jetzt schon, aber noch nicht. Natürlich leben wir Christen alle nicht in einer perfekten Welt hier. Das müssen wir gar nicht so tun, als ob wir sind auch selber nicht perfekt. Wir haben alle genügend Fehler und Unzulänglichkeiten. Wir erleben auch Krankheit und Leid und Schwierigkeiten und Probleme und was auch immer. Und am Ende werden wir alle sterben, zumindest körperlich. Das ist die Zukunft. Aber wir als Christen, wir können anders mit diesen Dingen umgehen, weil wir einen anderen Blick auf diese Dinge haben, weil wir unsere Sichtweise verändern können. Ich erinnere an zwei ganz bekannte Menschen, Paulus und Silas. Die haben das Evangelium von Gott verkündigt und landen dafür im Gefängnis. Die landen wortwörtlich in einem Keller, wo sie nicht raus können, wo es mit Sicherheit kalt und dunkel war. Und nicht nur, dass sie in diesem Keller waren, sie waren dann noch in so einen Bock eingeschlossen. Das heißt, Füße und Hände waren in so einer Platte fest. Da kamen sie nicht raus. Das war eine sehr unbequeme Haltung. Und was machen die? Mitten in der Nacht fangen die an, Gott zu preisen. Die haben irgendwas verstanden von diesem Thronsaal Gottes. Die waren zwar physisch im Keller, aber in ihrem Geist, in ihren Gedanken waren die ganz woanders. Die hatten den Himmel auf Erden. Und deswegen haben sie Gott gepriesen und gelobt. Die haben jetzt nicht unbedingt jetzt Gottes Kraft herbeigesungen, wie man das interpretieren kann, sondern die haben schon vorher was verstanden, dass Gott groß ist, dass Gott der Herrscher ist, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er alle Macht hat, dass er das Zepter nicht aus der Hand gegeben hat, auch wenn es zur Zeit nicht gut aussieht. Das heißt, die waren nur körperlich in dem Keller, aber innerlich in Gottes Thronsaal. Und in diesem Fall ist sogar etwas passiert, das passiert nicht immer automatisch. In diesem Fall ist sogar der Himmel durchgebrochen in diese Welt, in diese Erde. Er hat sich manifestiert in Form eines Erdbebens. Und dieses Erdbeben hat niemanden umgebracht, sondern alle Gefangenen befreit. Auch das kann passieren, wenn wir diesen Blick haben für Gottes Größe, für Gottes Weite, dass sich Gottes Größe und Weite buchstäblich manifestiert in unserem Leben durch Zeichen und durch Wunder. Wir erleben das möglicherweise viel zu wenig zurzeit, aber das ist möglich, das kann passieren. Und damit sollten wir auch rechnen, auch wenn es nicht immer automatisch so passiert. Und die Frage heute an dich ist, wo stehst du eigentlich gerade? Bist du innerlich im Keller oder bist du im Thronsaal Gottes? Aber das Ganze klingt auch noch ein bisschen theoretisch, oder? Sich so innerlich jetzt irgendwie aufzuraffen, so eine andere Blickrichtung zu kriegen, so im Himmel zu sein, während es in Wirklichkeit mir ganz schlecht geht, das ist schon ein bisschen theoretisch, ne? Ich habe einen Schlüsselvers gefunden, der eine bestimmte Sache ganz gut auf einen Punkt bringt. Den finden wir auch in dem Psalmen, Psalm 119. Da heißt es, und ich werde wandeln in weitem Raum. Okay, verstehen wir? Denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Freiheit, weiter Raum und Gebote, Gottes Vorschriften, nach denen hat er geforscht. Überhaupt, der ganze Psalm, der dreht sich ganz viel über Gottes Weisungen, über Gottes Gebote und die gut sind und die hilfreich sind. Aber das ist ja irgendwie genau das Gegenteil, wie das, was viele Christen heutzutage erleben. Sie denken sich, wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn ich mich an seine Gebote halten muss, dann geht das coole Leben an mir vorbei. Dann verpasse ich was. Ja? Und viele Menschen wollen das nicht. Die sagen sich, ich will frei sein. Ich brauche Freiheit. Und dann gehen sie los und sagen, ich besauf mich. Ich will das so. Ja, ich weiß, die Bibel sagt, besauft euch nicht voll Wein. Die Bibel ist nicht prinzipiell gegen Wein, aber sie sagt, du sollst dich nicht besaufen. Und viele sagen jetzt, was interessiert mich die Bibel? Das engt mich ja nur ein. Ich brauche Freiheit. Ich will tun, was ich will. Ich will mich nicht kümmern. Ich brauche diese Weite. Gottes Gebote, sich nicht zu besaufen, das ist zu einengend. Und dann geht's los. Dann wird gesoffen, was das Zeug hält. Komasaufen nennt man das. Am nächsten Morgen gibt es nicht nur einen Kater. Du musst sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinn die Scherben der vergangenen Nacht aufräumen. Und so manche Menschen kommen vom Alkohol nicht mehr los. Und das sind nicht wenige, besonders in unserer Kultur. Alkohol ist wahrscheinlich die größte, verbreitetste Droge überhaupt, die wir haben können. Die größten Abhängigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft erleben, ist die Abhängigkeit vom Alkohol. Und das ist die Freiheit, die Satan uns bietet. Wir denken, wir wollen frei sein. Und in Wirklichkeit kommen wir in eine Gefangenschaft rein. Gottes Wesensart ist es, uns zu beteiligen, uns Verantwortung zu übergeben. Satans Eigenart ist, uns zu Statisten zu machen und letztendlich zu Sklaven. Gottes Gebote, wie der Psalmist hier entdeckt hat, geben uns eine gute Struktur in unserem Leben. Die halten uns auf einer guten Bahn, damit wir die wirkliche Freiheit erleben können, die sich viele andere Menschen gar nicht vorstellen können. Satans vermeintliche Freiheit führt uns letztendlich und meistens auf ziemlich schnellem Weg in Abhängigkeit, in Unfreiheit. Ich finde das eine ganz interessante Sichtweise. Du führst mich auf weitem Raum, denn ich habe nach deinen Vorschriften und Geboten geforscht. Wenn wir Gottes Gebote berücksichtigen, ich sage jetzt mal ganz grob, wie wir es aus dem Neuen Testament kennen, dann werden wir Gottes Größe und Gottes Weite schon hier erleben. Dann wird dieser Thronsaal schon in unserem Leben Gestalt annehmen, schon Wirklichkeit werden in unserem Herzen und daraus heraus, aus dem, was wir tun, wie wir uns bewegen, wie wir handeln. Ja, im Himmel wird es dann vollkommen sein. Ich weiß, hier ist es noch nicht vollkommen. Wir müssen auch nicht die Augen vor der Realität verschließen. Wir sollen der Wahrheit ins Auge sehen, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir können uns heute mal die Frage stellen, wo lebe ich eigentlich als Christ? Lebe ich in einem Keller? Lebe ich so, als wenn Gott für mich nur einen Keller hat? Oder habe ich etwas verstanden von dieser Wesensart Gottes, von dieser Größe, von dieser Weite? Bin ich in seinem Thronsaal eigentlich? Gott hat die Macht, er sitzt auf dem Thron. Ich darf mit dabei sein, er überträgt Verantwortung. Er gibt mir Aufgaben, die ich erfüllen darf. Er gibt mir auch Gebote, wie ich leben kann, um mich in seine Freiheit zu führen. Und das, was so vom Ende her betrachtet, verändert meine Art, wie ich lebe, wie ich denke. Und das verändert auch unsere Art, wie wir Gott anbeten und preisen. Ich weiß, zurzeit ist das alles schwierig. Wir können nicht laut mitsingen hier. Und doch bin ich davon überzeugt, wenn wir ein bisschen was von diesem Thronsaal Gottes, von seiner Größe und Weite verstanden haben, können wir Gott wie in einem Thronsaal anbeten. Und dieser Text, den ich gelesen habe, der hört ja mit diesen Sätzen auf. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Das ist auch ein Blick in den Himmel. Das ist auch der Blick nicht nur in die Zukunft, sondern auch jetzt schon in die Realität dieser unsichtbaren Dimension. Und die Frage ist, wird es auch eine Realität in unserem irdischen Leben, dass wir Gott von Herzen anbeten, ihn preisen. Nicht wie Christen, die Gott in den Keller geschickt hat, sondern wir dürfen diesen Blick haben in den Thronsaal Gottes, der uns prägt, der uns erhebt. Unabhängig davon, wie deine Zustände sind, wie deine Umstände sind. Betrachte dein Leben vom Ende her, vom Ziel her, was Gott für dich hat und was jetzt schon immer wieder in dein Leben hineinbrechen darf. Jesus Christus, wir preisen dich, wir geben dir die Ehre. Du bist der Herr, der Herrscher, wie es an anderer Stelle heißt. Du hast alle Macht, du regierst. Und doch kennst du mich persönlich. Du weißt, wer ich bin. Du liebst mich. Du hast mich nicht vergessen. Und ich darf Teilhaber sein an deinem Reich, an deiner noch unsichtbaren Wirklichkeit, die aber in meinem Leben schon handgreiflich oder schon sichtbar geworden ist. Danke, Jesus, dass du mein Leben errettet hast, dass ich nicht irgendwann in der Zukunft einmal bei dir sein werde, sondern dass ich jetzt schon mit dir leben kann und dass deine Realität mehr und mehr mein Leben bestimmen darf. Jesus, ich gebe dir mein Leben mit all den Unzulänglichkeiten, die da sind. Ich habe viele Fehler. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst, dass du in mein Leben kommst. Und Gott, wir geben dir alle Ehre. Wir preisen dich. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil du der Gott bist, der auf dem Thron sitzt. Wir danken dir. Du bist heilig.